Hier ist Radio Chaotica. Heute in der Januarsendung mit dem Thema Funkerspuk, Teil 2 zur Radiopolitik in Deutschland in den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts und zur Geschichte von Piratinnen-Sendern nicht nur in Deutschland. Wer den ersten Teil verpasst hat, kann ihn nachhören im Netz unter entropia.de/radio. Funkerspuk war ein Vortrag von Ona Leganovic im Infoladen Karlsruhe am 2. Mai 2007.
Deutschland lief das eben alles irgendwie ganz schön anders. In Deutschland ist nicht ein Staatsminister, hat die Rolle von Herrn Fuhre, sondern Hans Bredow. Hans Bredow beginnt als Ingenieur 1904 für Telefunken zu arbeiten. Telefunken als Firma, die eigentlich sozusagen im Dienst des deutschen Militärs zur Weiterentwicklung von Funktechnik gegründet wurde. Heute gibt es noch in Berlin am Ernst-Reuter-Platz das schöne Telefunken-Hochhaus, eines der ersten Hochhäuser der Stadt, wo heute die Telekom drin sitzt. Auch im Deutschen Reich versuchten schon auch außer Telefunken vor dem Ersten Weltkrieg Firmen in das Radiogeschäft einzusteigen, also eben, was man damals Funktelegrafie nannte. Telefunken ist die erfolgreichste, läuft aber eben so halbstaatlich. Gleichzeitig ist es irgendwie kaum Funkamateure gegeben zu haben. Ich habe, wie gesagt, keine Zahlen zu ihm gefunden, kaum eine Erwähnung, dass es sie überhaupt gab. Im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg 1917 ist auch die erste deutsche Rundfunkübertragung, also sagen, bevor sich da überhaupt eine Art Privatwirtschaft so richtig entwickelt hat, gibt es halt im Ersten Weltkrieg, ich glaube auch von Bredow selbst, also eine Art Schützengraben-Rundfunkmusik, weil sowieso die Funker an ihren Anlagen sitzen und dann halt ein bisschen Musik übertragen wird. Hitler hat auch geschrieben, dass halt in Deutschland die neuen Methoden und Techniken des Krieges, also vor allem Panzer und andere benzinbetriebene Dinge, Funk zu einer Notwendigkeit gemacht haben. Eben einer der Umstände, aus denen er ableitet, dass Funk eigentlich nur durch den Krieg überhaupt groß geworden ist. Und es führt dazu, dass während des Krieges 190.000 Funker ausgebildet werden, die eben ja, täglich Nachrichten senden und solche Sachen. Aber nach dem Krieg wollen diese Funker nicht aufhören zu funken. Es gibt den schon erwähnten Funkerspuk auf der Basis von Diebstahl von Heeresgerät, das wohl auch jenseits von Radiogeräten zu einer richtigen Plage sein muss. Während der Novemberrevolution tun sie nicht nur den Sieg der Revolution verkünden, sondern bilden auch schon diese Komitees zusammen zum Zentralfunkrat, der sozusagen eigentlich der Revolutionsführung untersteht und aber auch als Revolution schon gescheitert ist, halt weiter existiert. Ja, erlauben sich dann auch so eine Scherze wie das Wolffsche Telegrafenbüro, was zu der Zeit halt die größte Funkstation in Deutschland ist, zu besetzen und eben das mit der Revolution und so. Das ist das erste Mal in Deutschland, dass das Informationsfunksendungsmonopol des Reichspostministeriums wirklich in Frage gestellt wird. Aber als dann irgendwann klar ist, dass die Revolution wirklich vorbei ist und auch nicht wiederkommt, wird eine Reichsfunkkommission gegründet, in der der Zentralfunkrat, also die Funkerspuker sozusagen, zwar Mitglied ist, die aber auch noch so andere Organisationen enthält, wie zum Beispiel das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt, das Reichsschatzamt, das Reichspostministerium und das Reichsinnenministerium. Ja. Diese Reichsfunkkommission ist unter der Kuppel von Hans Bredow und ist eigentlich einberufen worden, um so eine Art öffentlichen Rundfunk zu planen und dann auch umzusetzen irgendwann. Jetzt kommt nochmal Herr Bredow, um so ein bisschen zu illustrieren, dass halt Herrn Bredows Einstellung zu was Radio soll und kann, sich von Hures Einstellung unterscheidet. Dazu sei auch gesagt, dass Bredow selbst halt in der Weimarer Republik dann Mitglied der DVP, wenn ich das richtig interpretiere, der Deutschen Volkspartei war und so sehr monarchistisch geprägt, also noch nicht mal wirklich die Weimarer Republik selbst so richtig toll fand. Und er meint also, der Rundfunk will nicht allein Mittel zur Unterhaltung sein, sondern auch volkserzieherischen Aufgaben dienen. Er wird nur dann bleibenden Wert behalten, wenn er nicht auf die schlechten Instinkte geht, sondern die guten weckt, die Volke vorhandene Sehnsucht nach innerer Bekommenheit befriedigt.
Ja.
Die benennen sich dann nochmal, wird dann irgendwann letzten Endes die Reichsbetriebsverwaltung immer noch unter Leitung Redo. Und da ist dann auch der Zentralfunkrat von den Funkerspukern überhaupt nicht mehr dabei. Von den Spukfunkern bleibt nicht viel in den Funkern des deutschen Radios, außer einer ungeheuren Furcht vor unkontrollierter Kommunikation, die das deutsche Radiowesen für Jahrzehnte prägen sollte. Friedrich Fiedler schreibt, also das Zitat, was am Anfang schon mal kam, ist vielleicht da ein bisschen kryptisch klang. Massenkommunikation, mit anderen Worten, wird erst zugelassen, wenn es alles zu konsumieren oder zu hören gibt und nichts mehr abzuhören. Rezeption ist nur ein Euphemismus für systematisch verstellte Interzeption. Also es geht eben nicht nur auf die kryptografischen Fähigkeiten des Militärs oder die Entwicklung der Kryptographie an, sondern auch auf den Umstand, dass Radiogeräte in Deutschland erst gehen durften, als sie auf ein sicheres Frequenzband festgelegt wurden, also schon per Fabrikfertigung, und absolut untauglich waren zu Sendern, um funktioniert zu werden. Informationsverbreitung durch Rundfunk wurde nicht als etwas Demokratisches, von bisherigen Beschränkungen Befreiendes wahrgenommen, sondern als eine Gefahr für die staatliche Macht, die um jeden Preis gezähmt werden musste. Zitat von einer Postdenkschrift im Sommer 1919. Eine allgemeine Freigabe der Benutzung von Empfangsapparaten zur Aufnahme beliebiger Nachrichten, wie sie in einigen Ländern erfolgt ist, ist natürlich der Spitze gegen die USA hauptsächlich, in denen der Staat sich mit der Beförderung drahtloser Nachrichten im inneren Verkehr nicht befasst, hat seine großen Bedenken, denn es würde damit jedermann technisch möglich werden, alle in der Luft befindlichen Nachrichten abzuhören. Es ist so wie, oh Gott, die könnten ja irgendwas mitbekommen von so, also, ja. Die haben sich damals sehr detaillierte Gedanken darüber gemacht, wie man das jetzt eigentlich am besten kontrollieren kann. Diese Möglichkeiten, die erwogen wurden, waren neben der eben dann später umgesetzten sozusagen technischen Beschränkung auf ein sehr enges Frequenzband, dass man sich überlegte, ob man nicht zu jedem Rundfunksender einen Kontrolleur schickt, der sozusagen die ganze Zeit daneben steht und aufpasst, dass auch wirklich hier nur Ordentliches gesendet wird, oder ob man nicht neben jedem Empfangsapparat einen Kontrolleur stellt, der aufpasst, dass hier wirklich nur Vernünftiges gehört wird. Das hat den Hintergrund, dass natürlich damals es einfach noch nicht so viele Empfangsapparate gab, sodass das irgendwie zumindest für kurze Zeit noch als realistische Perspektive erschien, wenn man sich vorstellt, dass halt da hauptsächlich, ja, das noch eher so ablief, dass halt einer, meinetwegen in der Kneipe, ein Radiogerät hatte und dann irgendwie 20, 30 Leute drumherum saßen. Also ich muss sagen, dass ich selber einfach extrem erstaunt davon war, als ich las, dass sie wirklich gedacht haben, sie können da wegen jedes einzelne Radio einen Typ stellen, so polizeimäßig, der aufpasst, was hier eigentlich empfangen wird. In diesem Zusammenhang ist es bedeutend, dass der zeitungsartige Radius und seine außerordentliche Eignung von Nachrichten zwar klar erkannt wurden, aber die Konsequenz daraus, dass nämlich Pressefreiheit auch für das Radio gilt, nicht gezogen wurde. Das staatliche Radioprogramm, das letzten Endes verwirklicht wurde, wurde einer Vielfalt von Regeln und einer besonderen zensierenden Kontrollinstanz unterworfen. Unterhaltung und offizielle Nachrichten waren erlaubt, Politik, zu der Zeit meist verstanden als Parteipolitik, nicht. Das klingt erstmal recht harmlos, aber also die Details sind dann doch recht haarig. Also dieses Politikverständnis, also sie sagen, es wird keine Politik gesendet, aber Politik ist zum Beispiel schon sowas wie, wenn man sehr explizit für die damalige Verfassung ist. Weil die Verfassung selbst noch Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen ist, wird eine Stellungnahme für oder gegen die Verfassung, also nicht nur gegen, sondern eben auch wirklich für die Verfassung, schon als zu politisch, zu kontrovers wahrgenommen, um gesendet zu werden. Und andererseits werden Mitteilungen der Regierung selbst nicht als Politik wahrgenommen. Also das Bild ist eins von der Regierung als irgendwie so über allen Querelen schwebende Instanz, die immer Recht hat, immer das Interesse aller im Blick hat und also selbst wenn da halt die Leute einer bestimmten Partei angehören, sobald sie Minister sind, sobald sie der Regierung angehören, sprechen sie halt für alle, für den deutschen Staat, was auch immer. Der andere Punkt ist, dass halt, was vielleicht bei Bredow schon so ein bisschen sich andeutete, dass halt hier nicht einfach so bei eben kurz Unterhaltung gesendet wurden durfte. Das musste man irgendwie begründen. Dazu heißt es bei einem Herrn Kohl, der ein Buch über die Politik des deutschen Rundfunks sozusagen den Ansprüchen der Weimarer Verfassung entsprechend war eine moralisch zu rechtfertigende Heiterkeitsstimmung, die man schon unbedingt Unterhaltung haben will. Und zur Rolle der Hörer in diesem ganzen Szenario: Man wollte angesichts der Konkurrenz der Sendegesellschaften und der allgemeinen Radio-Euphorie gar nicht genau wissen, was die Hörer eigentlich wünschten. Konkurrenz der Sendegesellschaften heißt an der Stelle, dass halt die Radiosender regional aufgeteilt waren. Also nicht, dass da jetzt irgendwie großartig pluralistisch das richtig konkurrierende Unternehmen gegeben hätte oder so. Die tatsächliche Umsetzung von diesem Szenario läuft dann so, dass halt diese verschiedenen Ministerien, die in dem Reichsrundfunkskommissionsblatt sitzen, das im Wesentlichen alles hinter geschlossenen Vorhängen sich aushandeln, dass da auch wirklich die Öffentlichkeit nicht von mitbekommt, bis dann halt sich die Ministerien einig geworden sind. Es wird 1930 schaffen sich dann den ersten richtigen deutschen Rundfunk auf die Beine zu stellen und die Kontrolle dieser regionalen Sendegesellschaften bei diesem Rundfunk ist so geregelt, dass jedem Sender ein politischer Überwachungsausschuss, heißt das, beigeordnet ist. Dieser politische Überwachungsausschuss hat sehr weitgehende Vollmachten, also er muss politisches Material vorher vorgelegt bekommen und absegnen. Er kann da Streichungen drin vornehmen. Er hat auch bei der Wahl, also wenn ein neuer Programmdirektor gewählt wird, kann der politische Überwachungsausschuss den auch ablehnen. Also eigentlich kann er wirklich sehr gründlich bestimmen, was da gesendet wird und was nicht. Der besteht in der Regel aus einem Vertreter der Reichsregierung und zwei Vertretern der jeweiligen Landesregierung. Diese Sendeausschüsse haben aber gar nicht besonders, Überwachungsausschüsse haben aber gar nicht besonders viel zu tun, weil Rundfunksender von sich aus nicht viel überhaupt senden wollen, woran die irgendwas zu beanstanden hätten. Also da sind sich eigentlich alle sehr einig. Genau, in der Reichsrundverordnung von 1926 wird das dann nochmal richtig festgeschrieben. Ja, der erste Paragraph der Reichsrundfunkordnung besagt: Der Rundfunk dient keiner Partei. Sein gesamter Nachrichten- und Vortragsdienst ist daher streng überparteilich zu gestalten. Und dieses überparteilich kommt eben immer wieder. Überparteilich ist natürlich die Regierung, wie schon gerade gesagt. Was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass, also aus einer heutigen Perspektive scheint es mir eigentlich relativ offensichtlich, dass es sowas wie Überparteilichkeit eigentlich nicht geben kann. Und vor dem Problem stand ja auch der Rundfunk in den USA, wo es halt dadurch gelöst wurde, dass man sagt, man behandelt einfach alle Parteilichkeiten gleich, man behandelt einfach alle politischen Standpunkte, man lässt sie alle reden, solange sie halt können. Und hier glaube ich an diesen einen großen objektiven Standpunkt, der einfach Recht hat und wo man sich irgendwie jetzt nicht weiter noch Gedanken drum machen muss, wo es auch keine großartigen Diskussionen geben muss, was einfach irgendwie so offensichtlich klar ist. Mit dieser Reichsrundfunkordnung wird auch eine Radiogebühr eingeführt, was ja die Hörer in den USA verhindern konnten. Die Radiogebühr beträgt damals 2 Reichsmark und das ist die Gebühr, die sowohl noch im Dritten Reich beibehalten wird, als auch in der DDR und der BRD bis inklusive 1969. Also wenn man sich irgendwie Gedanken macht über Kontinuitäten, das ist also wirklich einfach eine Regelung, die nach 1969, ja, also doch echt ganz schön lange einfach. Ja, vorher 45 Jahre, oder? 40? 69? 66?
Was meinst du mit bis 69? Also das ist ja letztendlich sowas wie die EZ heute.
Ja, das ist genau, glaube ich, ich weiß nicht, wann eigentlich genau die EZ gegründet wurde, aber die EZ ist die das dann übernommen hat, sozusagen. Das ist genau das Ding. Aber was ich meinte mit Kontinuität ist, dass auch dieser Betrag von genau 2 Jahren.
Was ist 69 passiert? Was ist da jetzt?
Nee, das ist 26 beschlossen worden und bis 69 so geblieben.
Was hat sich 69 verändert? Das war meine Frage.
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie erstmal einfach nur die Gebühr erhöht haben oder ob das wirklich schon eine Gründung der GEZ war.
Ja.
Bin mir nicht sicher. Das heißt, dass halt auch der Radioempfang eben lizenziert wird. Ist ja, also nichts anderes ist ja eigentlich eine Gebühr. Man darf Radio eigentlich auch nur empfangen mit Geräten, die einen besonderen Stempel vom Reichspostministerium haben. Diese Geräte sind sehr teuer. Das heißt, es gibt viele Schwarzhörer, die sich halt ihren Empfang selber basteln. Die Rede ist von ein paar hundert lizenzierten Hörern und bis zu Millionen von Schwarzhörern. Diese Schwarzhörer werden verfolgt, teilweise mit Geldstrafen. Das hilft aber nicht so richtig viel. Das geht irgendwann hoch bis zu 6 Monate Gefängnis für Schwarzradiohörer. Das hilft auch nicht so richtig viel. Man versucht, dem mehr auf die Schliche zu kommen, indem man ja auch einfach noch Denunziantentum einführt. Also Leute, die halt 5 Schwarzradiohörer anzeigen mit Namen und Adresse, bekommen wechselnd entweder eine Geldbelohnung oder halt selbst ein richtiges lizenziertes Radiogerät. Also ich komme noch viel härter. Also es gibt ja noch eine Story zu, die ich... Also ich erzähle sie, weil sie irgendwie echt krass ist, aber ich würde nicht darauf wetten, dass sie wirklich so richtig stimmt. Ich weiß aber nicht, um wie viel sie eigentlich übertrieben ist. Es gibt die Legende von einem Studenten hier in Karlsruhe, der es geschafft hat, 1500 Schwarzhörer anzuzeigen. Der einen Quote von 1930 nochmal im Rundfunkjahrbuch von 1930. Der Staat und mit ihm alle Rundfunkleiter wollen, dass diese Großmacht, also das Radio, ihnen im aufbauenden, nicht im zersetzenden Sinne wirksam ist. Sie sollen die inneren Kämpfe unter den... Ach nee, scheiße, ich bin die falsche Seite. Ah, schade, schade, schade. Das ist auch ein schönes Quote, aber... Ne? Doch, okay. Also nicht zersetzend, sondern aufbauend. Sie soll die inneren Kämpfe, unter denen unser Volk leidet, mildern, nicht erschärfen. Anders ausgedrückt, bloß Streik. Sie soll ziehen, die Meinung Andersdenkender zu bringen und zu achten. Sie soll dem sozialen Ausgleich dienen und die Klüfte zwischen den Gesellschaftsschichten überbrücken helfen. Sie soll endlich zur staatsbürgerlichen Erziehung und zur Versöhnung der Völker beitragen. Das dachte man sich so in Deutschland. Also der Punkt auch auf dieser ganzen Kontrollgeschichte schon in der Weimarer Republik so sehr rumzureiten, ist auch teilweise, um die Fehlwahrnehmung zu zerstreuen, dass halt diese Kontrolle des Radios erst unter Goebbels im Dritten Reich dann wirklich umgesetzt worden sei, was immer wieder heißt, unter Goebbels wurde das Radio zu so einem schrecklichen Kontrollinstrument und da wurde dann plötzlich alles gleichgeschaltet und alles ganz schlimm. Das war auch alles ganz schlimm und das hatte auch eine neue Eskalationsstufe, eben gerade durch den Volksempfänger, der halt eben billiger war als die, also drastisch billiger als die Empfangsgeräte, die es vorher gab. Und teilweise ja das Radio geradezu zur deutschen erhoben wurde. Der Punkt ist, dass die Kontrollinstanzen, die dazu benutzt hat, einfach alle schon vorher da waren. War vorher nicht so schlimm, aber er musste da jetzt großartig neu was organisieren oder so. Er musste nur das, was es schon gab, neu benutzen. Diejenigen, die eben allerdings auch darin schon ein bisschen zuvor gekommen sind, war 1932 die Regierung Papen. Und zwar, weil unter Papen, also wohl hauptsächlich, weil die Regierung selbst so schwach war, sie schon versucht haben, das Radio zu benutzen, um ja, dem Volk ein besseres Bild von sich zu vermitteln. Sagen zum Beispiel solche Scherze wie, dass sie eine neue Verordnung erlassen haben, wonach jede Sendegesellschaft dazu verpflichtet war, der Reichsregierung pro Tag eine Stunde Sendezeit, irgendwie von 6:30 bis 7:30, also schon wirklich Primetime, zur Verfügung zu stellen, wo sich halt die Reichsregierung selbst darstellen konnte. Das lief in der Regel so, dass dann irgendeiner halt erzählt hat, was er gerade, warum das gut ist und dass ihn alle toll finden sollen, ungefähr. Die Richtlinien für den Rundfunk, die diese Regierung Papen aufgestellt hat, sind jetzt also mein längstes Quote ever, aber das geht echt überhaupt nicht, also ich wusste nicht, wo ich da eigentlich aufhören soll mit Zitieren, weil das nur eins ans andere sich reiht. Also, die Rundfunkgesellschaften gestalten ihre Sendungen selbstständig unter eigener Verantwortung im Rahmen der folgenden Richtlinie. Der deutsche Rundfunk dient dem deutschen Volke. Seine Sendungen dringen unablässig in das deutsche Haus und werden in der ganzen Welt gehört. Dieser Einfluss auf Volk und Familie und die Wirkung im Ausland verpflichten die Leiter und Mitarbeiter zur besonderen Verantwortung. Der Rundfunk arbeitet mit den Lebensaufgaben des deutschen Volkes. Die natürliche Einordnung der Menschen in Heimat und Familie, Beruf und Staat ist durch den Deutschen Rundfunk zu erhalten und zu festigen. Der Rundfunk spricht darum die Hörer nicht nur als Einzelmenschen, sondern auch als Glieder dieser natürlichen Ordnung des Volkes an. Der Deutsche Rundfunk wahrt christliche Gesinnung und Gesittung und die Achtung vor der ehrlichen Überzeugung Andersdenkender. Was das Christentum entwürdigt und Sitte und Kultur des deutschen Volkes gefährdet, ist vom Rundfunk ausgeschlossen. Der Rundfunk dient allen Deutschen innerhalb und außerhalb der Reichsgrenzen. Er verbindet die Auslandsdeutschen mit dem Reiche und lässt die innerdeutschen Hörer am Leben und Schicksal der Auslandsdeutschen teilnehmen. Die Pflege der Reichsgedanken ist Pflicht des Rundfunks. Der Rundfunk nimmt an der großen Aufgabe teil, die Deutschen zum Staatsvolk zu bilden und das staatliche Denken und Wollen der Hörer zu formen und zu stärken. Die verehrungswürdigen, aus der Vergangenheit des deutschen Volkes und des deutschen Reiches überlieferten Kräfte und Güter sind in der Arbeit des Rundfunks zu achten und zu mehren. Der Rundfunk hat das Verständnis für die besonderen Bedingungen und Bedürfnisse der Gegenwart zu pflegen und zu vertiefen. Aufgabe aller Sender ist es, das gemeinsame Ganze der Lebensgemeinschaft des deutschen Volkes zu pflegen. Die Landessender gehen dabei von der landsmannschaftlichen Besonderheiten ihres Sendebereichs aus und vermitteln auch das reiche Eigenleben der deutschen Stämme und Landschaft. Und so weiter und so fort. So geht das noch endlos.
Das ist 32.
Das ist 32, der 18. November. Was? Das ist jetzt eigentlich mehr einfach die neue Richtlinie gewesen, die sozusagen gesetzt wurde zu der Zeit, also halt eine Regierungsveröffentlichung.
Das ist die letzte?
Nee, also ich kann dir später die Quelle geben, aber das hat Heinz Pohle auch schon zu der sozusagen zusammenfassenden Bemerkung veranlasst. In diesem Rahmen, so sahen es die verantwortlichen Politiker mit einigem Stolz, konnten sich die Programmmacher völlig verlegen. Man kann es aber auch so sagen, strukturell gesehen war der Deutsche Rundfunk schon durch die Rundfunkordnung von 1926 ein Staatsrundfunk. Es fehlten nur noch die staatlich verordneten Inhalte. Das wurde 1932 vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten geändert. Und damit ist das eigentlich auch durch. Ja, jetzt, also ich habe hier noch so ein paar Schlussbemerkungen darüber gemacht, was sich da eben an Motiven wiederfindet, die man heute auch kennt, aber also erstmal würde ich gerne Frauen auch noch Fragen kommen, Vorschläge, selber Assoziationen, irgendwelche Wiedererkennungseffekte.
Frage Huber, wer war das? Genau.
Herbert Huber, der später Präsident wurde.
Ja. Präsidenten damals.
Ja, auch nicht, aber ja, also offensichtlich, also einiges davon verschaffte mir einen anderen Blick auf die Reichspostministerium Nachfolgeinstitution, wenn man so sehen, wenn man sich anschaut, was das ist, halt eben Post, Telekom und GEZ. Da ist dann zum Beispiel die Anekdote von Daniel kolportiert, dass einfach Leute, wenn sie zur Telekom gehen und Internetanschluss haben wollen, immer noch sagen, dass sie einen Antrag stellen. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie Kunden sind und da bei einer Firma sind und einen Auftrag erteilen. Nein, sie gehen sozusagen zum Telekom-Amt und stellen einen Antrag und sind alle ganz dankbar, wenn dann die große, allmächtige Telekom ihnen tatsächlich irgendwie das Recht auf einen Internetzugang sozusagen zugesteht. Natürlich hat sich das dann letztes Jahr wieder bei der Einführung von immer noch Breitband in ihrem Internet wieder gezeigt, wo die Telekom sich ja nochmal ein Staatsmonopol, also vom Staat ein Monopol hat ergattern können, was jetzt auch vor der EU irgendwie vor allem EU-Gericht verhandelt wurde, weil es halt eigentlich nicht mit irgendwie so halbwegs freier Marktwirtschaft vereinbar ist. Einen anderen Backlash gab es, also nach dem Zweiten Weltkrieg, die Organisationen, die dann das Radio annahmen und auch das erste deutsche Fernsehen vor allem, das war einfach eine sehr bewusste Abgrenzung zu der Organisation, wie es vorher gewesen war, eben gerade eher nach so englischem Vorbild, dass das als öffentliche Institution aufgezogen wurde und nicht mehr als direktes staatliches Monopol, was dann dazu führte, dass eben Adenauer sich da ja sehr drüber geärgert hat und gerne noch einen zweiten deutschen Fernsehsender einführen wollte, der eben mehr regierungstreu sein sollte, weil eben irgendwie das erste zu links war, womit er halt auch nicht durchgekommen ist. Ja, wieder das Recht auf Aufschrauben, Hineinschauen und damit rumspielen, war natürlich in Deutschland sowas von überhaupt nicht gegeben. das fand ich, nicht zu erwähnen, in der Hälfte der 20er Jahre war es auch nicht mal den Firmen, die selbst wirklich den Rund gebaut haben, erlaubt, die Geräte aufzuschrauben, hineinzuschauen und damit rumzuspielen, sondern sie haben zu Forschungszwecken vom Reichspostministerium plombierte Geräte bekommen, die auch diese Forschungsgeräte einfach auf einen sehr engen Frequenzbereich eingeschränkt waren. Also das ist ein Bild, was man sich auch erstmal irgendwie kommen lassen muss. Da ist irgendwie eine große Firma, will irgendwie was neu entwickeln und darf noch nicht mal wirklich reinschauen. Ja, eine andere Sache, die einen halt auch wieder anspringt, ist eben, dass so etwas wie ein demokratisches Staatsverständnis, was halt auch mit Dissens klarkommt, auch vor den Nazis halt in Deutschland nicht wirklich so richtig weit verbreitet war. Und dass man auch einfach nur immer wieder darauf hinweisen kann, dass man halt gegen solche Zustände sich irgendwie darüber im Klaren sein sollte, was so die eigenen Interessen sind und versuchen sollte, da irgendwie sich für einzusetzen. Was aber halt auch heißt, dass man überhaupt wissen muss, was einen angeht, also was überhaupt die Interessen sind. Was dann schwierig ist, wenn man sich nicht vorstellen kann, also jetzt bezogen auf irgendwie neue Technik, wird einem ja erst klar, was das eigene Interesse an dieser Technik ist, wenn man sich Gedanken darüber macht, was damit alles angestellt werden könnte. Wenn man sich also überlegt, wie eine Zukunft damit aussehen könnte und was man selbst und andere im eigenen Interesse vielleicht damit anstellen könnten. Aber diese Betrachtung von Technik, von den Möglichkeiten von Technik, ist halt auch echt ein bisschen schwieriger, wenn man eben es nicht selbst aufschrauben, hineinschauen und damit rumspielen darf. Ja, ich glaube, das war dann meine Schlussbemerkung.
Ja. Also zu den Radiogeräten, das ja erzählt, dass man dann eben auch so irgendwie so, halt so ein Radiogerät kaufen musste, das halt irgendwie Reichsadler drauf hatte. Und ich meine, die Situation hatten wir ja in Deutschland auch mit den Modems in den 80ern. Durften wir auch nichts betreiben, was jetzt irgendwie nicht den Adler drauf hatte und einen Haufen Geld gekostet hat.
Ja, die Reichsministerium Nachfolgeorganisation.
Viel bessere und schnellere Modelle aus den USA und so weiter gab, die man hätte benutzen können. Könnten ja komische Frequenzen auf dem Telefonkabel sein.
Könnte man ja irgendwas abhören, irgendeine Interzeption könnte stattfinden.
Ja. Die nicht zugelassenen Geräte, also die sicher millionenfach verkauft haben, wie gesagt, oder tausendfach.
Also hauptsächlich wurden halt Selbstbausets verkauft.
Genau, das wollte ich fragen. Ja. Waren das Selbstbausets oder gab es da einen blühenden Markt von Radioschrauber?
Also es waren schon eher Selbstbausets. Es wurden auch die Anleitungen wurden sehr weit verbreitet, auch so in Flugplattformen. Da gab es so viele, aber es war schon eher Selbstbausets.
Wie war das in den USA? Hatten die auch Verordnungen? Also gut, da war es an Patente gekoppelt. Aber
da war der Empfang nicht an irgendwas gekoppelt. Da war die Sendestation, die Rundfunkstation, die waren von diesen Patenten abhängig, aber der Kauf von Empfangsgeräten oder der Bau von Empfangsgeräten war reglementiert. Also es war auch, als diese erste große Rundfunksendung kam 1920, als die Präsidentschaftswahl übertragen wurde, da gab es halt schon, also vor dieser Präsidentschaftswahl hat halt schon ein Ingenieur auf derselben Frequenz so Privatrundfunk gemacht, ein bisschen in einem kleineren Rahmen. Und dieser Privatrundfunk wurde sehr beliebt in seiner Gegend. Und es gab einen findigen Elektrohandel, ich weiß nicht, was eigentlich damals genau für ein Laden war, aber halt ein Kleinunternehmer, der halt schon selbst fertige Empfangsgeräte verkauft hat und gemeint hat, hey, hier, ich habe das Gerät, mit dem ihr den tollen Rundfunk von so und so empfangen könnte. Und das war halt überhaupt kein Problem. Also er war nicht mit irgendeiner von den großen Firmen irgendwie assoziiert und die haben das gesehen und haben das dann gemacht, aber die haben ihm keinen Ärger bereitet.
War es erschwinglich, also vom Geld her, sich ein Empfangsgerät zu bauen? Also
ich habe die Details nicht so richtig im Kopf. Es gab anscheinend zwei verschiedene Möglichkeiten. Einerseits mit Röhren und einerseits ohne. Frag mich nicht, wie das ohne Röhren funktioniert hat. Die mit Röhren waren irgendwie sehr teuer, aber ohne Röhren war wohl relativ billig. War halt irgendwie, also der Empfang war halt wesentlich schlechter und so, aber.
Diese Rundfunkgebühr, oder wie auch immer das hieß, da war es anders angefangen, im Deutschen Reich oder in Weimar-Republik?
Weimar-Republik
war es. Wie sehr hat das eine Rolle gespielt bei der Finanzierung von den Radios?
Das hat eine große Rolle gespielt. Also das Reichspostministerium war auch deswegen so scharf drauf, da wirklich ein Monopol zu haben, weil sie das wirklich als Einkommensquelle auch benutzt haben.
Kann man sich das dann so vorstellen, dass in den USA praktisch die Leute, die halt irgendwie ihre Inhalte rüberbringen wollten, haben eigentlich dafür die Station praktisch bezahlt, während es in Deutschland dann hauptsächlich, sag ich mal, die Hörer waren.
Ja, und halt in den USA eben auf Anzeigen und in Deutschland nicht.
Zur Werbung.
Wobei ich eben das nicht richtig mitbekommen habe, wie dann eigentlich die für die Werbung in den USA. Mhm. Das ist, aber es muss sich halt irgendwie selber tragen.
Das war Ona Leganovic in einem Vortrag vom 2. Mai 2007 im Infoladen Karlsruhe. Nachzuhören im Netz unter entropia.de/radio. Weiter geht's mit einem Beitrag zur Geschichte von Piratinnenradios nicht nur in Deutschland, vom FFB Piratinnensender Berlin.
Radio hat natürlich schon seit langer Zeit einen ziemlich subversiven Beigeschmack. Das kommt daher, dass schon ziemlich bald, nachdem es dieses Medium überhaupt gab, Leute begriffen haben, dass es ein schnelles Medium ist, dass, wenn es einmal bekannt geworden ist, dass es existiert, auch ziemlich unkontrolliert von vielen Leuten gehört und genutzt werden kann. Und deshalb hat das unter anderem in den 30er Jahren und in den 40er Jahren, sprich in der Nazi-Zeit in Deutschland und während des Zweiten Weltkrieges, eine ganze Menge Verwendung von Sendern gegeben, die dann allerdings keine Piratensender waren oder nur in manchen Fällen, sondern eher unter den Begriff Geheimsender fallen. Und dazu gibt es dann sogar eine Fachterminologie, die dann nämlich sagt, dass es schwarze und graue und weiße Sender gibt. Darunter ist zu verstehen, dass Sender zu Propagandazwecken eingesetzt werden. Und in dem Moment, wo man so tut, als wäre man jemand anderer, ist man dann ein schwarzer Propagandasender, der sich sozusagen tarnt. Und das heißt dann zum Beispiel, dass ein Nazi-Sender so tut, als wäre er ein kommunistischer Sender. Und der umgekehrte Fall ist dann, wenn man sich nicht tarnt, ist dann ein weißer Sender. Und wenn man nicht so richtig klar sagt, wer man eigentlich ist, ist man ein grauer Sender. Ja, das ist eigentlich ja auch nicht so schwierig, wie sich's anhört. Es hat schon in den 30er Jahren Versuche gegeben, das Medium Radio als Widerstandsmedium zu benutzen. Da ist der Name Otto Strasser ziemlich wichtig. Das war ein Exilant, der ab 1935 von Tschechien aus einen Sender betrieben hat, der monatelang auch offen dazu aufgerufen hat, Hitler umzubringen, was der deutschen Verwaltung dann ziemlich schnell ein Dorn im Auge war, der deutschen Regierung, die dann über den deutschen Botschafter in Prag interveniert hat. Der Geheimdienst von Deutschland hat dann dafür gesorgt, dass der technische Leiter dieses Senders umgebracht, also richtig ermordet wurde, und die Tschechische Republik auch so weit gebracht, dass sie Otto Strasser vor Gericht gestellt haben für den Betrieb dieses Senders. Er ist dann zu 5 Monaten Haft verurteilt worden, was dann wohl doch eher eine symbolische Strafe war. Und hat aber auf jeden Fall durch die Intervention der Deutschen nicht dazu gezwungen werden können, aufzuhören. Das war ein Beispiel für einen Widerstandssender. Ein anderes ist ein antifaschistischer Sender, der wohl auch sehr stark gewesen sein muss, der im gesamten Reichsgebiet zu empfangen war ab 1937 und der eine ganz klar kommunistische Ausrichtung hatte und auch wirklich als Piratensender funktioniert hat. Man weiß wohl bis heute nicht genau, von wo der eigentlich gesendet wurde. Er war auf jeden Fall gut empfangbar und hat regelmäßig auch Widerstandsinformationen verbreitet. Das sind dann die weißen Fälle, die weißen Sender. Was ganz anderes und eine sehr viel schlimmere Dimension hatten diejenigen Sender, die Nazis vor allem während des Zweiten Weltkrieges in Ländern betrieben haben, um den Widerstand zu verwirren. Und da fallen dann besonders die Namen Frankreichs und Griechenlands. Während des Frankreich-Feldzuges haben die Nazis in Frankreich einen Sender betrieben, der als kommunistisch und als französisch-nationalistisch getarnt war. Und das wohl auch relativ überzeugend gemacht. Ein ähnliches Beispiel hat es in Griechenland gegeben, wo dann zum Beispiel ein Aufruf verbreitet wurde, dass patriotische Griechen kein Trinkwasser mehr trinken dürften, ohne es abzukochen, weil angeblich die Engländer das vergiftet hätten. Also solche Informationen sind da verbreitet worden. Ja, dann eine andere Sache, die auch gemacht wurde, war ein subversiver Sender aus England, der sich also wirklich eigentlich schon Kommunikationsguerilla nennen könnte. Denn dort wurden Codes gesendet, die auch recht leicht zu entschlüsseln waren, allerdings nur Humbug enthalten haben. Da wurde dann verbreitet, Willi will morgen Hans im Theater sowieso treffen. Damit wurde dann die Entschlüsselungsabteilung der Gestapo auf Trab gebracht und wahrscheinlich auch so einige Spione in Theater XY positioniert, die dann natürlich nichts gefunden haben. Ja, das war ein anderer Fall von subversivem Radio. So viel haben wir gefunden zu Radios vor 1945 und ihrem untergründigen, beziehungsweise auch eher von der anderen Seite schlimmerem untergründigen Sinn. Dann gibt es natürlich noch die ganze Geschichte, die nach 1945 gekommen ist. Und da geht es zunächst gar nicht so sehr um Deutschland, weil Deutschland ein bisschen verschnarcht war in den 50er und 60er Jahren, muss man sagen. Ja, aber eine Sache, die man natürlich immer mit den 60er Jahren assoziiert, das sind die Beatles. Und diese Beatles hatten 1963 ein Lied, das hieß Can't Buy Me Love. Und das hatte eine bestimmte Bedeutung.
can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you any friend if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy love, can buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be sad.
Was heute eher ein Oldie ist als irgendwas anderes, was heute also eigentlich schon eher in die Mottenkiste gehört, das war vor mehr als 30 Jahren. Das allerneueste, allertollste Lied, was man so bekommen konnte, und man konnte es nicht im Radio hören. Jedenfalls nicht in England, denn in England gab es die BBC, die British Broadcasting Company, weiß ich gar nicht, die auf jeden Fall der Meinung war, dass solche moderne Musik bei ihnen nicht gespielt würde. Und deswegen war man damals in England darauf angewiesen, sich Platten zu kaufen, wenn man solche Lieder hören wollte. Ja, das war natürlich das, was man heute eine Marktlücke nennen würde. Und diese Marktlücke wurde ab 1964 auch genutzt von einem Radio, das sich Veronica nannte und eben mit diesem Lied angefangen hat und damit einen durchschlagenden Erfolg erzielt hat. Innerhalb von 3 Tagen hat dieses Radio Post von 20.000 Leuten bekommen, die alle gesagt haben, dass sie das weiterhören wollten. Und diese 20.000 Leute waren alle schön kaufkräftig und deshalb auch eine Zielgruppe. Und Radio Veronica konnte sich ziemlich schnell über Werbung finanzieren und hat auch eine Menge Geld verdient damit. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man denn einfach Tage, Wochen, Monate lang Piratenradio machen, ohne dass einen irgendwer damit behelligt? Das ist ja eine Sache, die wir vielleicht auch gerne wissen, für die es für uns keine klare Regel, keinen klaren Lösungsansatz gibt. Radio Veronica hatte einen, und zwar war diese Veronica ein Schiff. Und dieses Schiff lag so weit vor der englischen Küste, dass es in internationalen Gewässern lag, und das war nicht verboten. Und deshalb konnte Radio Veronica zum Leidwesen der BBC einfach so vor sich hin senden, viel Geld verdienen, und die BBC konnte nichts anderes als ja ohnmächtig zuschauen, wie ihr alle Hörer, die sie vielleicht sowieso schon vorher nicht mehr wirklich hatte, weggelaufen sind zu einer völlig unkontrollierten Konkurrenz, die noch dazu ungeheuer hip wurde und der BBC vor Augen geführt hat, wie wenig sie eigentlich noch mit den jüngeren Leuten zu tun hatte. Die Idee dazu, die hatten allerdings schon andere Leute entwickelt. Veronica hat das Ganze aber deutlich moderner gemacht und Maßstäbe gesetzt in dem, was man heute so unter professionellem Radio versteht. Unter anderem hatte Radio Veronica auch Jingles, von denen wir euch einen jetzt mitgebracht haben zum Hören.
Veronica gaat door.
Alarm! Alarm!
Nummer 1.
Let's go!
Wie ihr auch an den Jingles eben gehört habt, vielleicht jedenfalls Leute, die ein bisschen Ahnung von diesen Sprachen haben, das war natürlich kein Englisch, sondern Holländisch. Und in die richtige Richtung weist diese Sprache auch schon. Denn die Idee von Piratenradios auf rostigen Kuttern, die unter Billigflaggen fuhren und eigentlich eher auf den Schrottplatz als auf Weltmeere gehört hätten, die kam aus Skandinavien und wurde zuerst erprobt zwischen Schweden und Dänemark vor der dänischen Küste, wo ein Radio namens Radio Merkur sendete, und zwar in Richtung auf Kopenhagen, und dort dann auch binnen wenigen Tagen eine Menge Hörer und Hörerinnen hatte. Und zwar, was sich für uns heute sehr, sehr, sehr lange herhört, 1958 damit anfing, Kopenhagen zu beschallen. Mit durchschlagendem Erfolg, was dann auch schnell dazu führte, dass viele Leute das nachmachten. Diese Gesetzeslücke, dass es nicht verboten war, in internationalen Gewässern Sender zu betreiben, die galt nämlich im gesamten Raum der Nordsee, also alle skandinavischen Länder und England kannten solche Gesetze einfach nicht, haben sich dann aber natürlich schnell was überlegt. als diese Sender so bekannt und so berühmt und auch so kommerziell erfolgreich wurden und eine Konvention gegen Piratensender auf den Weg gebracht. Es war so, dass man gegen internationale Piraten nicht mit nationalen Gesetzen vorgehen konnte und deswegen mussten sich die verschiedenen Staaten dann zusammentun, um etwas dagegen machen zu können, was sie dann auch relativ schnell getan haben. Also man kann so sagen, ab 1962 war eigentlich die Zeit der Piratensender, jedenfalls in skandinavischen Ländern, schon wieder vorbei. Allerdings konnte man in der Zwischenzeit eine Menge Geld verdienen damit und auch durchaus die Hörgewohnheiten seiner Hörer ziemlich entscheidend beeinflussen, da es ja vorher immer nur die staatlichen Sender gegeben hatte, die so ungefähr das gemacht haben, was wir vielleicht heute von Deutschlandfunk oder so kennen. Brachten diese Piratensender mit ihrer schnellen Folge von Liedern, kurzen Anmoderationen und einer stark kommerziell ausgerichteten Musikauswahl eine ganze Menge Bewegung in die Radiolandschaft, die aus unserer Sicht heute eher schon was von Reaktion hat. Also wir zum Beispiel versuchen ja, andere Formen als dieses kurzlebige Radio zu entwickeln. Aber damals war das diejenige Art von Radio, für die diese Piratenradios gestanden haben und die wirklich neu war. Und auf die auch viele Leute sehr positiv reagiert haben. Ja, dazu jetzt erstmal ein kleines Lied, nämlich zu der Zeit um die Anfang der 60er Jahre herum, mit der unter anderem Radio Merkur und Radio Sid eine Menge Erfolg gemacht haben. Nachdem 1962 in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden Piratensender verboten worden waren, haben sich die meisten Sender zurückgezogen, indem sie halt bis zu dem Termin, an dem das neue Gesetz in Kraft getreten ist, gesendet haben und sich dann um 23.58 Uhr von ihren Hörern verabschiedeten. Einige, wie zum Beispiel die Betreiberin von Radio Sid, was vor Schweden gesendet hatte, sind für ihr Betreiben, weil sie ein bisschen weitergemacht haben, dann in den Knast gegangen. Und diese Betreiberin hatte dann das Privileg, weil sie in Schweden in den Knast kam, dort ein komplettes Studio in ihre Zelle gebaut zu kriegen, von wo aus sie dann weiterhin Beiträge produzieren konnte, die Radio Sid, das dann auf Langwelle aus Afrika gesendet hat, auch als Beiträge senden konnte, natürlich immer mit der hübschen Anmoderation. Und jetzt senden wir aus dem Gefängnis der schwedischen Stadt XY, die mir leider nicht bekannt geworden ist. Und so natürlich auch für Menge Hörerschaft gesorgt hat. Ein Land, was dieser Konvention gegen die Piratensender vorerst nicht beigetreten war, war Holland. Und das wurde dann auch zum Schauplatz der nächsten Versuche zu Radiosendern in Europa. Und zwar war das dann ab 1964 der jedenfalls unseres Wissens bisher einzige Piraten-Fernsehsender. Und zwar RTV Nordsee. RTV und Nordsee hat ab Juli 1964 von einer künstlichen Insel, die man sich so ungefähr wie eine Bohrinsel, nur ein bisschen kleiner vorstellen muss, tatsächlich einen Fernsehsender betrieben. Und dieser Fernsehsender hat mit einem 100 Meter hohen Sendeturm, weswegen man nämlich auch eine Insel und kein Schiff brauchte, So ein Turm hätte natürlich jedes Schiff zum Kentern gebracht, jedes kleinere jedenfalls. Das holländische Festland beschallt und man brauchte zum Empfang dieses Fernsehsenders eine spezielle Antenne, die aber 350.000 Leute hatten, binnen zu kürzester Zeit und die sehr begeistert dieses Programm empfangen haben. Allerdings hat dieses Radio TV Nordsee auch nur einige Monate lang senden können, weil die holländische Regierung dann nämlich eine Gesetzesnovelle verabschiedet hat, darüber, dass man auf dem holländischen Festland Sokkel, an dem diese Insel befestigt war, keine künstlichen Inseln befestigen durfte. Weil das eben das holländische Festland war, ging das auch ohne irgendwelche internationalen Verträge. Nach wie vor war es aber dadurch in Holland erlaubt, Piratensender auf Schiffen zu installieren, weil die Regierung ja dieser Konvention nicht beigetreten war. Ja, und nachdem also dieser Fernsehsender nun abgeschaltet war, weil ja keine Inseln mehr erlaubt waren, ist Radio Veronica aus England nach Holland umgezogen, weil in Holland 1967 schließlich auch Piratensender verboten wurden, nachdem es da bis zu 10 Sender gegeben hatte und eine völlig neue Popkultur etabliert wurde durch diese Sender, musste man also auch dort sozusagen die Segel streichen. Und Veronica ist dann umgezogen nach Holland und hat dort vor der holländischen Küste genau das gleiche gemacht, was die anderen Sender bisher auch gemacht hatten, mit einem ähnlichen Erfolg. Und wurde so populär, dass es ziemlich schnell nicht mehr möglich war, dieses Schiff loszuwerden. Es war so, dass die verschiedenen Regierungen in Holland so kleine Mehrheiten hatten und das immer so nah dran war an einem Regierungswechsel, dass sich niemand getraut hat, das Thema Radio Veronica auf die Tagesordnung zu setzen. Und deswegen kam es dazu, dass Veronica bis 1973 unbehelligt senden konnte. Das sind immerhin 6 Jahre, die dieser Sender dazu genutzt hat, zum populärsten, bekanntesten und erfolgreichsten Sender Hollands zu werden. Verboten werden konnte das Piratensenden dann erst, nachdem Radio Veronica eine legale Frequenz zugestanden bekommen hatte. Weil es inzwischen nämlich auch andere Schiffe gab, hatte die holländische Regierung daran ein großes Interesse und hat so dann den beliebtesten Sender legalisiert und die anderen verboten. So viel dann zu Holland. Dann gab es noch, um jetzt mal nicht mehr so Nordeuropa zentriert zu sein, ein Beispiel aus Mittelmeer, wo es nämlich ein Schiff gab, das nannte sich The Ship of Peace. Und das hat ein Mann betrieben, ein Israeli, der ein aktiver Friedensaktivist war und wohl eine Vorliebe vor John Lennon hatte. Er hat nämlich auf seinem Ship of Peace ein Programm betrieben, das auf Englisch, Arabisch und Hebräisch Friedensbotschaften verbreitet hat. Und als dann der Yom Kippur-Krieg ausbrach, darauf umgestellt, 24 Stunden am Tag das Lied von John Lennon zu spielen, das ihr sicher alle kennt, nämlich Imagine. Es ist leider nicht überliefert, ob das zu einem Zuwachs an Hörerinnen geführt hat, aber er hat das auf jeden Fall gemacht. Und dieses Radio ist allerdings auch ein Beispiel dafür, dass politische Radiosender es dann sehr viel schwieriger haben als kommerzielle, weil dieses Schiff musste mit Spenden finanziert werden, hat auch teilweise Werbung gespielt, weil eben die Spenden dann noch nicht so üppig geflossen sind und hatte aber immer wieder Finanzierungsprobleme, die es dann bis 1979 irgendwie überstanden hat. Und an diesem Punkt muss ich eingestehen, dass meine Quellen leider zu Ende waren. Aber jedenfalls hat es bis 1979 und wahrscheinlich noch darüber hinaus ein politisches und ich finde auch emanzipatives Piratenradio im Mittelmeerraum gegeben. Damit sind wir jetzt eigentlich schon bei den 80er Jahren. Seine Anfänge hatte das Piratenradio in Deutschland der 80er Jahre in Süddeutschland und zwar im Schwabenländle, wo die idyllische Stadt Freiburg liegt, in der es zu dieser Zeit viele umweltbewegte, anti-AKW-bewegte Menschen gab, die ein Radio gegründet haben. Das hieß Radio Fessenheim und bald darauf ein anderes, das daraus mit da zu tun hatte, das hieß Radio Dreieckland. Und von dem haben wir euch einige Jingles mitgebracht.
Radio Grünes Fessene zwischen 100 und 104 MHz, Studio Freiburg, Kaiserstuhl. Radio Grünes Fessene, unser Sender aus dem Dreieckland. Radio Grünes Fessenheim, wie jeden Donnerstagabend zwischen 100 und 104 MHz.
Radio Werte Fessenheim hatte die gute Idee, sich der staatlichen Kontrolle durch den Einsatz vieler kleiner Sender zu entziehen, die dann über die Gegend verteilt waren und an- und abgeschaltet wurden, sodass irgendwelche Peilsender immer hin und her gefahren sind und nie die Sender gefunden haben. Deswegen konnten noch solche endlos anmutenden Gitarren- und Flöten-Soli gesendet werden.
Station de Radio Libre du Dreieckland.
Es wurde im Voraus produziert und verschiedene Leute in kleine Studios eingeladen, in denen dann zum Beispiel aufgenommen wurde, wie live Musik gemacht wurde oder Diskussionen zwischen verschiedenen Bürgern stattgefunden haben. Diese Sender waren auch sehr auf die örtliche Bevölkerung ausgerichtet und wurden auch sehr gut angenommen, weil sie als Anfangspunkt den Protest gegen die Inbetriebnahme und den Bau von AKWs in der Gegend hatten, was natürlich viele Leute damals interessiert und bewegt hat und so einen ziemlich breiten Hörerkreis erreicht.
Wenn ich jetzt einen Sachser vor Radio Dreieckland und der hört noch vor RAF-Gefangene und so weiter, dann sagt er zu mir oder zu einem anderen, du, da lerne ich auch schon einer. Und
es ist doch ganz wurscht, ob es das RAF oder wer ist, die Leute in der Isolationszelle. Halt's mal, die Leute in der Isolationszelle werden unmenschlich behandelt und sind alles Menschen. Und was ich von dir jetzt ständig höre, die Stimme, das ist die Stimme der Intoleranz.
Radio Dreieckland wurde mit zum langlebigsten Piratensender Deutschlands, weil das die gute Idee hatte, von Frankreich aus über die Grenze zu senden, was dann ein ähnliches Konzept war wie von irgendwelchen internationalen Gewässern aus, weil die deutschen Behörden einfach keine Hand dabei hatten gegen so einen Sender.
In der Entwicklung von Radio Dreieckland erfolgte an Pfingsten 1982, als bei Colmar ein Studio eingerichtet wurde, wodurch erstmals Live-Sendungen mit direkter Hörerbeteiligung über Telefon möglich wurden.
Guten Morgen miteinander, hier sind wir wieder, Radio Dreieckland, heute mit der Sondersendung. Der zweite Tag vom Pfingstmarsch. Wir senden heute wieder von 10 bis 18 Uhr auf 102 MHz. Zusammen die Antenne Kaiserstuhl, Markgräflerland, Freiburg und Colmar.
Zu dieser Zeit wurden aber auch in vielen anderen Städten Radiosender ins Leben gerufen. Das waren vor allem Unistädte. Wir haben jetzt eben über Freiburg gehört. Das Ganze gab es aber auch in Göttingen mit Radio Pflasterstein, das auch ab 1968 einen sogenannten revolutionären Regionalsender betrieben hat. Dann gab es seit Mai 1980 das Radio in der Republik Freies Wendland, wo ja Leute die Bohrstelle besetzt hatten, an der Probebohrungen für ein mögliches Endlager gemacht werden sollten. Und dieses Radio hat die ganze Zeit bis zum 4. Juni 1980 gesendet, bis nämlich das Hüttendorf geräumt wurde und auch noch einige Zeit später im Wendland wichtige Informationen verbreitet, und zwar auf 101 MHz, wo es auch ziemlich viel gehört wurde. Andere Sender gab es zum Beispiel in Frankfurt, wo das Radio Radio Isnotgut hieß, oder in Hamburg Radio Radikalinski, in Heidelberg Radio Jessica, in Hannover Radio Regenbogen oder in Köln Radio Wahnsinn. Es war also wirklich eine Zeit, in der viele solche kleinen Projekte aus der Taufe gehoben wurden. Auch in Berlin gab es Sender, zum Beispiel das Radio Unfreies West-Berlin, das auch eine Sendung gemacht hat zu der Fahrkartenaktion der RZ, bei der sozusagen umsonst Fahrscheine verteilt wurden, die natürlich gefälscht waren und so massive Verluste für die BVG erzeugt wurden und viele Menschen dazu gebracht wurden, sich subversiv zu betätigen mit der Nutzung dieser Fahrkarten. Auch in München, erstaunlicherweise, hat es einen Piratensender gegeben. Das war das Radio Rumpelstilz, wofür dann aber leider auch jemand für 5 Jahre in den Knast gegangen ist, weil das Radio hochgenommen wurde.
Die Frequenz 95,1 ist besetzt. Diese Freiheit nehmen wir uns. Damit steht jetzt auch das Radio einer radikalen und unkommerziellen Öffentlichkeit zur Verfügung.
A-Laden.
Kampagne gegen Wehrpflicht,
Zwangsdienst. A6-Laden.
Kanal B.
Nachrufung.
Antanoa.
Schokoladen.
Das war's für heute bei Radio Chaotica. Hört nächsten Monat wieder rein oder schaut im Netz nach unter entropia.de/radio.